SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter Mikrofon, mit neuer deutschsprachiger Literatur, die herrlich melancholisch ist, und mit Musik von Emma Elisabeth. Musik von Emma Elisabeth, die in Schweden geboren wurde und die nach einem Auslandssemester in Berlin einfach in Deutschland geblieben ist. Melancholic Milkshake heißt das Album und der Titel ist durchaus zutreffend. Melancholisch ist diese Popmischung und daher passt sie auch so gut zu den Büchern, die wir heute in SWR 2 Lesenswert Magazin vorstellen. Passend zum aufziehenden Herbst erzählen die Romane von Traurigkeiten und Missstimmungen, wie zum Beispiel Bestsellerautorin Isabel Bogdan, die in ihrem neuen Werk eine trauernde Dauerläuferin auf ihren langen Joggingstrecken begleitet. Außerdem lässt Büchner-Preisträger Friedrich Christian Delius im neuen Roman einen grummelnden Wutbürger auftreten. Und Dennis Utlu erzählt von einer himmlischen Müdigkeit, wie Novalis es mal genannt hat. Aber sind diese neuen deutschen Krisenromane auch gut erzählt? Überzeugen sie unsere Kritikerinnen und Kritiker? Das erfahren Sie in der nächsten Stunde hier auf SWR 2. Der 1983 in Hannover geborene Dennis Utlu hat ein Kulturmagazin gegründet, schrieb für Zeitungen, verfasste einige Theaterstücke, die zum Beispiel im Berliner Maxim Gorki Theater uraufgeführt wurden. 2014 erschien der Debütroman des Autors. Die Ungehaltenen lautet der Titel und darin erzählt Dennis Utlu von zwei Generationen türkischer Gastarbeiter in Berlin. Auch Utlus zweites Prosawerk ist ein Berlin-Roman. Gegen Morgen heißt das Buch, in dem es unter anderem um verpasste Lebenschancen geht, die äußerst schlechte Stimmungen auslösen können. Ein Beitrag von Miriam C.
Rein theoretisch könnte alles ganz einfach sein. Wenn die Existenzialökonomie recht hat, ließe sich das Leben mit wenigen Formeln berechnen, gar vorhersagen. Die Kosten-Nutzen-Kalkulation würde auf wenigen Grundannahmen beruhen. Erstens, im Wettbewerb ums gute Leben treffen Individuen mehr oder weniger ökonomische Einzelentscheidungen. Und zweitens, jede Entscheidung für etwas ist zugleich eine Entscheidung gegen etwas anderes.
Es muss eine Formel für falsch getroffene Entscheidungen geben. Eine Formel gegen die Sinnlosigkeit. Ich notiere, die Kosten des Verzichts ergeben sich aus den Entscheidungen für etwas in Einheiten der oft unbewusst und implizit getroffenen Entscheidungen gegen etwas. Sie sind der Preis des Versäumnisses.
Der 32-jährige Kara ist dieser Formel für verpasste Lebenswendungen auf der Spur. Eigentlich sollte der studierte Volkswirt für seine Versicherungsfirma die Kosten eines Lebens berechnen. Doch Kara interessierte sich schon im Studium mehr für die existenzialistischen als für die betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse seines Faches. Der Mensch braucht im Leben schließlich mehr als eine Wohnung, ein Einkommen, mehr als die Summe aller belegbarer Kosten, für die man Rechnungen, Kassenbons und Quittungen sammeln kann. Gleichzeitig hadert der Wahlberliner selbst mit den Entscheidungen, die er in seinem jungen, aber eben nicht mehr blutjungen Leben getroffen hat.
Ab einem gewissen Alter kannst du dir keine andere Wahlmöglichkeit mehr zurückkaufen. Es ist, als würde ein Auktionator zu deinem 30. Geburtstag dreimal heftig mit einem Holzhammer auf deinen Kopf schlagen. Verkauft. Du bist jetzt, was du bist. Sprichst so und so Französisch, so und so Spanisch, bist so und so gebildet in Geschichte, Biologie, Philosophie, hast diesen Humor. Die Entscheidungen sind getroffen. Jetzt trag die Konsequenzen.
Karas Konsequenzen sind seine Freundin Nadja, die gerade nach Frankfurt am Main gezogen ist für eine Anstellung an der Universität. Sie will ein Kind, bevor sie 35 ist. Kara will keins von beiden, weder die Freundin noch das Kind. Wochenlang schiebt er den versprochenen Besuch in Frankfurt auf, kann sich zur Trennung nicht durchringen. Als er schließlich ins Flugzeug steigt, gibt ihm das Wetter kurz Hoffnung, der unangenehmen Konfrontation doch noch entgehen zu können. Über Hessen kommt es zu heftigen Turbulenzen. Während einige Passagiere in helle Panik verfallen, kann Ich-Erzähler Kara nicht leugnen, dass ihm ein Absturz beinahe gelegen käme.
Woher soll man wissen, wann ein Flugzeug wirklich droht abzustürzen und wann nicht? Ich jedenfalls wäre bereit gewesen, bereit zum Absturz. Es hätte sich nicht angefühlt wie der Abbruch eines Lebens, sondern wie der Abbruch eines Abbruchs, kurz bevor alles zu Ende geht.
Das Flugzeug stürzt nicht ab. Karas Reise geht weiter, aber nicht weiter nach Frankfurt. Denise Udlu lässt seine Hauptfigur in Gegenmorgen durch Gegenwart, Erinnerung und Traum gleiten. Überaus kunstvoll fließen Zeiten und Wirklichkeiten ineinander. Geschickt gesetzte Ellipsen durchbrechen immer wieder den melancholischen Gedankenstrom und Kara schwebt, er schlafwandelt in dichten poetischen Beschreibungen durch diesen Roman. Dabei kann sich auch der Leser nie sicher sein, hat der junge Mann gerade wirklich, nach all den Jahren, seine Mutter in Hannover besucht? Seine Mutter, die ihn allein großzog, die wie Kara nachts nicht mehr schlafen kann und die Granatapfelkerne in den Salat schneidet. Auf seiner Flucht vor Nadja und vor den Konsequenzen seiner versäumten Optionen sucht Kara nach verschiedenen Menschen, die ihm abhanden gekommen sind. Immer wieder landet er bei Ramon. In der gemeinsamen Studentenbude von Kara und seinem besten Freund Vince hing Ramon ständig herum, schnorrte sich durch. Er war ein Sonderling, ein schmächtiges Hemd mit kurzgeschorenen Haaren, auffallend unmodisch gekleidet. Das Studium ließ er schleifen, las philosophische Texte, während Vince und Kara für Mathematik- oder Management-Klausuren lernten. Nichts im Leben schien Ramon etwas zu bedeuten. Nur die Freundschaft zu Vince und Kara pflegte er auf seine ganz eigene Art.
Selten fühlte es sich so an, als würden wir gemeinsame Zeit verbringen. Ramon war da, Vince war da, ich war da, Aber wir taten, was wir taten, nebeneinander her. Manchmal benutzte Ramon mich als Empfänger seiner Monologe. Aber ich blieb austauschbar. Nur in wenigen Momenten unterhielten wir uns wirklich, lachten zusammen. Das war dann doch gemeinsam Zeit verbringen.
Mit Ramon hat Deniz Udlu die komplexeste Figur seines Romans geschaffen. Ich-Erzähler Kara arbeitet sich an ihm ab. Ob Ramon, der bei einer grausamen Mutter und mit zahlreichen Geschwistern von verschiedenen Männern aufwuchs, nicht doch ein wenig mehr freundschaftliche Nachsicht verdient hätte. Ob er Ramon nicht doch ein weiteres Mal hätte helfen sollen, sein Leben zu ordnen, sein Studium endlich abzuschließen und einen Job zu finden. Das fragt sich Kara nun, Jahre nachdem Ramon von heute auf morgen aus seinem Leben verschwand. Damals hatte er den Verlust kaum bemerkt. So viele Dinge waren wichtiger. Auf der Suche nach den Kosten und Nutzen seiner Lebensentscheidungen begegnet Kara dem kauzigen Freund neu. Dabei bringt Ramon eine interessante neue Perspektive in Karas Kalkulation, den vielleicht einzigen Ausweg aus dem unerbittlichen Wettbewerb ums Glück.
Das asketische Ideal, der Verzicht, habe verschiedene Bedeutungen, beginnt Ramon mit raunender, aber sanfter Stimme. Eine Bedeutung liege in der Betrachtung des Schönen. Wir würden Verzicht üben durch Kontemplation von Schönheit. Nur so lasse sich die Tortur ertragen, diese Folter durch Verlangen, das in dieser Welt immer verstärkt, aber niemals vollständig befriedigt wird.
An einigen Stellen nehmen die wirtschaftlichen und religionsphilosophischen Diskurse womöglich Überhand in diesem raffinierten, schwermütigen Roman. Und nicht durch alle Seiten trägt das dichte, anachronistisch gearbeitete Konstrukt den Leser von selbst. Doch Deniz Udlu hat in Gegen Morgen einen so eigenen, einen poetischen, einen schwebenden und doch welthaltigen Ton gefunden, dass man sich nur allzu gern im Hadern und Träumen seines Erzählers verliert.
Miriam C. über den Roman Gegen Morgen von Deniz Udlu, der im Surkamp Verlag erschienen und für uns das SWR 2 Buch der Woche ist. I'm riding it out, like I'm dragged through the desert. I'm riding it out, like a prison sentence. Oh, when I look back, I can say I survived, and I was the passenger. Die 1968 in Köln geborene Übersetzerin und Schriftstellerin Isabel Bogdan veröffentlichte vor 3 Jahren mit Der Pfau eine wohlkalkuliert unterhaltsame, sprachlich aber eher ambitionslose Landhauskomödie, die ein Bestseller wurde. Statt das erfolgreiche Erzählrezept ein wenig zu variieren und die gewiss vorhandenen Erwartungen des breiten Publikums zu bestätigen, wagt Bogdan mit ihrem zweiten Prosatext einen Neuanfang. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Laufen heißt das Buch, über das ich nun mit meinem Kollegen Gerrit Bartels sprechen möchte. Guten Tag, Herr Bartels.
Ja, schönen guten Tag, Herr Otte.
Herr Bartels, auf den ersten Seiten erfahren wir ja nicht viel über die namenlose Ich-Erzählerin, die um ihr Leben oder zurück ins Leben zu laufen scheint. Dann aber kommt heraus, dass etwas sehr Einschneidendes passiert ist, nämlich was?
Diese Ich-Erzählerin hat ihren Freund verloren, und zwar durch einen Suizid. Und dieser Mann hat sich 1 Jahr, 2 Monate zuvor ums Leben gebracht. Der ist so ein Automechaniker gewesen, ein Freund und Fan von Oldtimern, und hat sich in der Garage seiner Werkstatt mit Abgasen eben ums Leben gebracht. Und die Erzählerin versucht jetzt eben in einem 200 Seiten langen Monolog diesen Selbstmord aufzuarbeiten auf der einen Seite und wiederum ins Leben zurückzufinden, mit ihren Schuldgefühlen klar zu werden, und ja, einfach erzählt nebenher auch, was ihr sonst noch so passiert Und strukturiert wird dieser ganze Roman, dieses ins Leben zurückfinden, die Schuldgefühle aufarbeiten, über den Tod des Freundes hinwegzukommen, durch dieses titelgebende Laufen. Sie ist eigentlich in einer Tour dabei, ja, zu joggen, zu laufen.
Stellen Sie diese Läuferin doch mal etwas genauer vor. Was ist das für eine Figur? Wovon lebt sie zum Beispiel?
Sie ist so eine Frau, Anfang, Mitte 40. Sie arbeitet in einem Orchester. Sie ist Bratschistin, spielt in einem Quartett dort. Ja, und ist sonst eigentlich eine relativ unspektakuläre Figur. Führt so ein typisches Großstadtleben. Also der Roman spielt in Hamburg. Hat eben mit diesem Freund zusammengelebt. Hat einen Kinderwunsch gehabt mit ihm. Das ging nicht, weil er depressiv werden wurde im Lauf der Jahre. Und ja, leidet jetzt darunter, keine Kinder zu haben, nicht mehr richtig attraktiv zu sein, hat eben diesen Job, der ihr durchaus aber eben eine gewisse Stütze ist. Sie hat auch Freunde, also die kommen auch immer wieder vor in dem Buch. Eine Rike mit ihrem Mann Oliver und den Kindern, die sind sowieso eine entscheidende Stütze. Und sie geht zu einer Psychotherapeutin, die eben auch versucht, mit ihr eben diesen Tod aufzuarbeiten, eine gewisse Frau Mohl.
Über die beiden Nebenfiguren, die Sie gerade eben schon angesprochen haben, werden wir vielleicht gleich auch noch sprechen. Das alles erfahren wir, Sie haben es schon angedeutet, in einem Gedankenstrom, der immer länger werdenden Laufstrecken dahin fließt. Und was mich zum Beispiel beeindruckt hat, ist, dass die Autoren ihren gediegenen Witz, den man aus ihrem Vorgängerroman Der Pfau kennt, jetzt durch einen, sagen wir mal, herzlichen Ingrimm ersetzt hat. Wie drückt sich das denn sprachlich aus?
Naja, dieser Roman besteht aus einem ja langen inneren Monolog und das ist ein umgangssprachlicher, alltagssprachlicher Monolog. Das sind lange Sätze, die immer wieder durch Kommata eben unterbrochen werden. Manchmal würde man einen Punkt sich wünschen und sie spricht eben so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Da kommen dann halt Formulierungen wie weiß der Geier und was soll der Quatsch und das sollen sich mal Männer erlauben, über Frauen zu sagen, was dann wohl los wäre. Warum riecht das hier so, du meine Güte. Und solche Formulierungen kommen eben in einer Tour vor, in so einer sprachlich rhythmisierten Prosa, die so ganz bestimmte Formulierungen immer wiederholt. Das sind viele Redundanzen drin. Vor allen Dingen, was das Laufen anbetrifft, da kommt dann immer wieder vor, ein, aus, einatmen, ausatmen, ausatmen. So wie sie es gelernt hat zu laufen, nämlich, dass man beim Laufen zwei Schritte macht und dabei einatmet und vier Schritte zum Ausatmen braucht.
Sie haben gerade eben gesagt, dass der Text in einer Alltagssprache gefasst ist. Da würde ich tatsächlich leise widersprechen und vielleicht mal eine Stelle aus dem Roman zitieren, damit man einen Eindruck bekommt. Also ich zitiere mal. Laufen ist super, so schön stumpf, man muss gar nicht denken. Ich kann sowieso nur über das Laufen nachdenken und meinen Körper und gar nicht über den anderen Mist, weil das viel zu anstrengend ist. Ich laufe mir die Grübelei weg, andere Leute laufen angeblich, weil sie dabei gut nachdenken können. Ich kann an gar nichts anderes denken als an meinen Körper, ob er funktioniert, wie er funktioniert, wie das Laufen sich anfühlt, ob ich noch kann und wenn ja, wie weit und ob mir gerade etwas wehtut oder was am meisten wehtut. Als wüsste ich nicht, was am meisten wehtut, aber beim Laufen tut endlich der Körper weh. Das ist jedenfalls besser, als vor dem Rechner zu sitzen und stundenlang bunte Kügelchen abzuschießen oder Karten zu sortieren und dabei immer an Gedankenstrich. Und ich finde, dieser Gedankenstrich ist wirklich mal einer. Da wird etwas weggestrichen, was die Gedanken dennoch besetzt hält. Sie haben es schon gesagt, es ist der Gedanke an den Freund, der sich selbst umgebracht hat. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel die Zeit in diesem, wie ich finde, nämlich radikalen Text, der dann doch eben sehr künstlich ist und sich zwar in einer Alltagssprache befindet, aber eben weit darüber hinaus eine poetische Kraft entfaltet?
Also ich habe ein bisschen Probleme mit der poetischen Kraft. Also Sie fragen jetzt so direkt nach der Zeit. Sie läuft, das ist die Gegenwartsebene dieses Romans. Sie beschreibt beim Laufen drumherum, was so passiert. Das ist nicht besonders spektakulär. Das ist ein ganz profanes Alltagsempfinden. Und während des Laufens, da arbeitet sie einerseits eben diesen Tod des Freundes auf. Auf der anderen Seite, ja, erinnert sie sich wie sie ihn kennengelernt hat, wie sie andere Männer kennengelernt hat. Das sind dann so Rückblenden oder sie erzählt davon. Das ist dann Rückblenden, die so ein bisschen ja in einer näheren Zeitform spielen. Daran, wie halt diese Rieke oder wie Frau Mohl, wie sie sich mit denen trifft, wie sie mit denen mal in einen Urlaub fährt, eben mit Rieke, Oliver und den Kindern. Oder wie sie bei Frau Mohl sitzt und Frau Mohl eben versucht, ihr über den Tod hinweg zu helfen. Aber poetische Kraft, ich habe ein bisschen Probleme mit der Poesie, mit der Kraft dieses Buches, weil ich habe manchmal wirklich das Gefühl, das ist so ein Paradoxon eigentlich in diesem Buch, dass das schon sprachlich auf der Stelle tritt, also dass das schon sehr kraftvoll zusammengehalten wird, dieser Roman, dass er aber eigentlich nicht vom Fleck kommt, weil es eben wirklich diese eine Sprache ist. Es gibt eine Entwicklung, sprachlich keine Entwicklung und bei ihr so eine ganz sanfte Entwicklung hin zum, sie schafft es langsam über diesen Tod hinwegzukommen.
Vielleicht schauen wir dann doch nochmal die Nebenfiguren an. Da ist zum einen die Freundin Rieke und dann, Sie haben es vorhin auch gesagt, die Therapeutin Frau Mohl. Wie werden denn diese Charaktere erzählt?
Ja, die sind einfach nur da.
Die sind viel mehr als da, weil das sind ja Projektionsflächen. Da passiert ja ganz viel in der Interaktion. Vor allem die Therapeutin, die ist doch interessant. Die wird mal niedergemacht, dann wird sie aber wieder auch als Stütze begriffen. Und das, sagen wir mal, kunstvoll an diesem Text ist ja, wie ich finde, dass wir es hier mit einer Erzählerin zu tun haben, die vollkommen in sich abgeschlossen ist, die bei sich bleibt, sie läuft durch die Gegend, sie reflektiert das alles, wie Sie vorhin das auch beschrieben haben. Und trotzdem geht sie über diese Schwelle hinaus. Und da, finde ich, ist Frau Mohl doch sehr interessant, weil die eben von ganz unterschiedlichen Perspektiven dann auch beobachtet wird.
Ja, aber doch immer nur aus der Perspektive dieser Erzählerin. Und Sie sagen Projektionsflächen. Diese Figuren gewinnen ja kein eigenes Leben. Das ist eine typische Therapeutin. Natürlich arbeitet sie sich an dieser Therapeutin ab. Auf der einen Seite, die Frau nervt mich. Auf der anderen Seite, die Frau hilft mir. Das ist ein typisches Therapeutin-Patientin-Beziehung. Genauso wie Rieke, Oliver. Was sind denn Rieke, Oliver und die Kinder? Was sind eben diese anderen? Da gibt es einen Mann, der heißt Björn. Den lernt sie dann kennen. Mit dem geht sie dann ins Bett. Aber diese Figuren kriegen alle überhaupt kein Leben. Das sind wirklich einfach nur Platzhalter, Platzhalterinnen oder wie Sie sagen, Projektionsflächen für die Gedanken dieser Erzählerin.
Tatsächlich habe ich das anders gelesen. Für mich sind die sehr lebendig und zwar natürlich aus der Perspektive der Ich-Erzählerin vermittelt, aber ich kann mir die ganz gut vorstellen, gerade in den Kommentaren. Sie sind jetzt nicht, sagen wir mal, psychologisch ausbuchstabiert, müssen sie auch gar nicht. Wir befinden uns ja im Kopf der Läuferin und diese Nebenfiguren werden durch Kommentare, Bemerkungen vermittelt und die sind dann vor allem bei Rieke dann doch sehr witzig. Aber vielleicht sprechen wir am Ende noch einmal über etwas, was Sie vorhin auch schon erwähnt haben. Sie haben gesagt, dieser Text tritt auf der Stelle. Das ist natürlich in der Tat die Kunst einer dauerlaufenden Nachdenkprosa, erzählerisch nicht zum Stillstand zu kommen. Wenn wir mal auf der Handlungsebene uns das nochmal ansehen. Ich meine, dass die Hauptfigur aus ihren Trauerspiralen sich allmählich befreit und dass sich dann auf sehr sanfte Art und Weise eine Geschichte entwickelt. Aber das sehen Sie ganz offensichtlich auch anders.
Also eine Geschichte ist jetzt übertrieben gesagt, dass diese Figur eine Entwicklung durchmacht. Klar, der Mann ist gestorben, sie ist am Boden zerstört, um so langsam wieder ins Leben zurückzulaufen. Das merkt man natürlich schon, das macht sie wirklich sehr sachte, sehr vorsichtig und das merkt man beim Lesen auch, dass es diese Entwicklung dieser Figur gibt. Was mich wirklich stört, ist dieses Ganze drumherum. Also es gibt eben diese leichte Entwicklung dieser Figur, aber das gesamte andere Alltagsleben, was drumherum so stattfindet und auch das, was sie beim Laufen halt so beobachtet, was da so angeschaut wird, das ist halt alles so wahnsinnig unspektakulär und finde ich auch kunstlos. Da hat man überhaupt keinen Mehrwert. Das sind auch nur so Platzhalter. Ja, sie läuft durch einen Park, sie macht diesen Alsterlauf mit. Da sind ganz viele Leute und mir passiert da einfach zu wenig und dieses ganze Setting hat für mich dann leider Gottes doch etwas Ildikó von Kürtihaftes über dieses Trost- und Trauer-Prosa-mäßige hinaus.
Ganz erstaunlich. Ein Buch, zwei Meinungen könnte man in diesem Fall sagen. Gerrit Martels war das überlaufen. Den neuen Roman von Isabel Bogdan, der im Kiepenheuer & Witsch Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern.
Go on, send in the cavalry. Horses running over me. It won't stop me anywhere from thinking about you. Go on, put up a wall of steel. Arms pointing.
So many complications in a straight line, and our consequences will have their own time. Go on, send in the cavalry. Horses running over.
Seit rund 50 Jahren veröffentlicht der 1943 in Rom geborene Schriftsteller Friedrich Christian Delius seine unterschiedlichen Werke, Gedichte, Romane. Am erfolgreichsten aber wurden seine langen Erzählungen wie »Die Birnen von Ribbeck«, »Spaziergang von Rostock nach Syrakus« und »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde«. F.C. Delius, wie er auch genannt wird, der 2011 mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet wurde, ist ein Chronist der alten Bundesrepublik. Zahlreich sind die historischen und politischen Bezüge seiner Werke. Der deutsche Herbst, der Terrorismus, die Wende von 1989, die Nachwehen des Nationalsozialismus in der Justiz. Jetzt hat der 76-Jährige einen neuen Roman mit einem etwas umständlichen Titel vorgelegt. »Wenn die Chinesen Rügen kaufen, denkt an mich«. Welche deutschen Befindlichkeiten, man könnte auch sagen, welche teutonischen Missstimmungen Delius diesmal eingefangen hat, verrät uns Wolfgang Schneider.
Erbittert wird politisiert und gestritten im Land. An heiklen Themen mangelt es nicht. Der Eindruck einer großen Gereiztheit hat auch mit den veränderten Teilnahmebedingungen am Diskurs zu tun. War das Veröffentlichen von Meinungen früher eine Angelegenheit für Profis, bietet das Internet heute jedem die Möglichkeit, der Welt einmal ordentlich Bescheid zu geben. Wo aber alle durcheinander schreien, werden wieder nur die lautesten und privilegiertesten gehört. Die anderen blubbern in ihrer Blase. Den Ich-Erzähler im neuen Roman von Friedrich Christian Delius befällt angesichts dieses Meinungsgewusels der Überdruss.
Ich mochte schon lange kein Redner, kein Meinungsverkünder mehr sein. Millionen Menschen wollen zu jeder Stunde ihre Meinungen loswerden, auf allen Bühnen, Bildschirmen, in Schlagzeilen, im Gezwitscher und Geplapper. Jeder will für seine Vereinfachungen millionenfach geliebt und geliked werden, an den Stammtischen des Internets oder im Quotenzoo. Besten Dank.
Sagt er und macht genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Anstatt sich eine Abstinenz von der Meinungsmanie zu verordnen und das zu tun, was man von Ich-Erzählern erwartet, also zu erzählen, zu beschreiben, sich in Geschichten zu vertiefen, setzt er sich hin und sondert eine Meinung nach der anderen ab. Weil ihm das Internet suspekt ist, verfasst er eine Art Tagebuch für seine Nichte, die gerade Abitur macht. Sie soll seine Flaschenpost in fernen Zeiten lesen, und er geht offenbar davon aus, dass sie dereinst vor allem an seinen politischen Ansichten rund ums Jahr 2018 interessiert sein wird. Der Tagebuchschreiber hat immensen inneren Druck aufgebaut. In ohnmächtigem Zorn muss er zusehen, wie in Deutschland ein Karren nach dem anderen an die Wand gefahren wird. In der Politik seien Totalversager und in der großen Wirtschaft Kriminelle am Werk. Kanzlerin Merkel bezeichnet er verächtlich als die meist Überschätzte. Noch mehr Wut hat er auf Wolfgang Schäuble, der als Apostel der schwarzen Null die armen Griechen ins Sparkorsett gezwungen hat. Der Tagebuchschreiber muss es wissen, denn er ist Journalist, genauer Wirtschaftsredakteur bei einer konservativen Zeitung. Noch genauer, er war bis vor kurzem Redakteur, denn er wurde, womöglich wegen seiner regierungskritischen Ansichten, kurz vor der Pensionierung freigestellt. Man hat ihm gewissermaßen den Abfluss zugedreht. Nun ist das Tagebuch das Auffang- und Abklingbecken für seine polemische Expertise. Das folgende Zitat vermittelt zumindest eine Ahnung vom breiten thematischen Spektrum seiner ziemlich willkürlich schweifenden Einlassungen.
Ich spürte die ganzen Tage, dass Rohn meine Meinung über Frau M. hören will. Werde ihm nicht die Stimmung vermiesen, indem ich die meistüberschätzte kritisiere und von der völlig verkorksten Europapolitik oder der völlig verkorksten Energiepolitik oder der völlig verkorksten Einwanderungspolitik oder der völlig verkorksten Umwelt- und Klimapolitik oder der völlig verkorksten Verkehrspolitik oder der völlig verkorksten Digitalpolitik oder der verkorksten Steuerpolitik oder der verkorksten Agrarpolitik oder der verkorksten Bundeswehr oder der vergessenen Infrastrukturpolitik anfange.
Während er den Jugendfreund Rohn, einen aus Trump-Amerika in die deutsche Heimat zurückkehrenden Arzt, für dieses Mal verschont, werden wir Leser über 250 Seiten zu all diesen Themen unterwiesen, wobei der Affekt oft stärker ist als das Argument. Eine These des Tagebuchschreibers lautet, die Deutschen sind dämlich, weil sie sich Sorgen wegen der Migration aus arabischen und afrikanischen Ländern machen, während die wahre Bedrohung aus China komme. Die Chinesen würden mit ihrer unbändigen Wirtschaftskraft Europa aufkaufen und auf diese Weise erobern. Außerdem frönt der Ex-Redakteur einer Verschwörungstheorie. Die europäischen Banker haben sich demnach maßlos verzockt und mithilfe der deutschen Regierung und der willfährigen Medien aus der selbstverschuldeten Bankenkrise eine Eurokrise gemacht, um dann die Griechen als Sündenböcke zu präsentieren. Es sei ein Betrug allergrößten Stils. Delius Erzähler nennt es das erste große Völkerverbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg, an dem die Deutschen mitschuldig sind. Sein Kronzeuge ist der schillernde griechische Ökonom und Ex-Minister Yannis Varoufakis, dessen augenöffnendes Buch »Die ganze Geschichte« in Deutschland totgeschwiegen worden sei. Wirklich? Immerhin hat die deutsche Übersetzung bisher 5 Auflagen erreicht und sie wurde in vielen Medien rezensiert, überwiegend verhalten und kritisch, selbst die Taz blieb skeptisch. Der Tagebuchschreiber fährt die ganze Zeit auf der Meinungsüberholspur, um zwischendurch mal die Bremslichter leuchten zu lassen und ein paar Bescheidenheitsformeln einzuflechten. Ein Simpel wie ich, schreibt er dann oder bezeichnet sich selbst kokett als kleinen Weltenrichter, um gleich wieder Gas zu geben. Wir haben es, von seiner offenbar ausnehmend glücklichen Ehe abgesehen, mit einem rundum unzufriedenen Mann zu tun, der sich selbst aber als Ausbund von Heiterkeit wahrnimmt.
»Ich bin nicht verbittert, ich bin gelassen«, protestierte ich, »extrem gelassen. Manchmal komme ich mir vor wie der einzige Mensch weit und breit, der nicht beleidigt und nicht gestresst ist.«
Er attestiert sich jenen Humor, der heute zum wichtigsten Unterscheidungskriterium in den Debatten geworden sei.
»Die Frontlinien laufen nicht mehr zwischen rechts und links, sondern zwischen humorlosen Leuten und denen, die ihre eigene Position auch in Frage stellen und belachen können.«
Wie ist dieser performative Widerspruch zu erklären? Wenn der Tagebuchschreiber sich selbst und seine Veranlagung zum notorischen Besserwissi so wenig kennt, sollte er über die Politik eigentlich lieber schweigen. Oder ist die Figur womöglich als Parodie auf die Rechthaberei angelegt? Dafür scheint es dem Autor aber doch zu ernst mit der Rundumkritik an der deutschen Politik zu sein. Muss man gar annehmen, dass Delius die performativen Widersprüche seiner Figur gar nicht bemerkt hat? Wie auch immer, literarisch ist dieses Buch unbeträchtlich. Man kann es nicht einmal als missglückt bezeichnen, weil da nichts oder fast nichts ist, das glücken oder scheitern könnte. Ein Handlungsaufbau, eine Figurenkonstellation, Dialoge oder Beschreibungen. Kurz, wer Delius als Verfasser von klugen, hintergründigen Romanen wie »Mein Jahr als Mörder« oder »Bildnis der Mutter als junge Frau« schätzt, sollte dieses neue Buch lieber vermeiden. Wer dagegen seine politischen Auffassungen genauer kennenlernen möchte, mag zugreifen, denn deutlicher wird's nicht mehr. Und zwischendrin gibt es ja durchaus pointierte Formulierungen, etwa wenn der Tagebuchschreiber den deutschen »Krimi-Knall« oder die Form des Blogs verspottet. Das sei doch bloß eine neue Form des Gemeindebriefs an diejenigen gerichtet, die sowieso dasselbe glauben und denken. Beunruhigend ist dieses Buch als Symptom. Delius ist nicht der einzige Schriftsteller, der derzeit die literarische Komplexität reduziert zugunsten der Meinungsmache. Monika Maron hat zu diesem Zweck kürzlich einen sprechenden Raben erfunden. Sibylle Levitscharow lässt in ihrem neuen Werk einen Geist Dampf plaudern. Die Romane erscheinen nur noch als Vorwände, um das loszuwerden, was die Schriftsteller früher in Essays ausgelagert haben, für die es heute offenbar kaum noch Abnehmer gibt. Vormalige Erzähler wie der Amerikaner Jonathan Safran Foer gehen sogar ganz dazu über, moralisierende Sachbücher zu Reizthemen wie dem Fleischessen oder dem Klimawandel zu schreiben. Wenn das so weitergeht, droht der Literatur ein Kippeffekt.
Wolfgang Schneider war das über den Roman »Wenn die Chinesen Rügen kaufen«, dann denkt an mich von Friedrich Christian Delius. Und das Buch ist im Rowohlt Berlin Verlag erschienen.
Go on, send in a cavalry. Horses running over me. Won't stop me anyway. Thinking about you. Go on, put up a wall, see. Arms pointing.
Verloren in der Fremde, das Gefühl, unterwegs sein zu müssen, aber dann doch nicht anzukommen, scheint ein wichtiges Thema in der Gegenwartsliteratur zu sein. Ganz besonders beliebt ist fürs melancholische Fernweh derzeit das Land Kambodscha, nachdem die österreichische Schriftstellerin Doris Knecht in ihrem Roman Weg ein Elternpaar auf die Suche nach ihrer abhanden gekommenen Tochter in das ferne Land schickte. Lässt nun Friedemann Karich im Romandebüt Dschungel seinen Protagonisten ebenfalls in Kambodscha nach einem verlorenen Freund suchen. Karich, Jahrgang 1982, schreibt als Journalist unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und hat auch als Moderator für Funk gearbeitet, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF. Vor 2 Jahren veröffentlichte er das Sachbuch »Wie wir lieben – vom Ende der Monogamie«, das viel Aufmerksamkeit erregte. Sein erster Roman heißt Dschungel und Ralf Gerstenberg stellt das Buch vor.
Erinnerungen sind banal, heißt es an einer Stelle in Friedemann Kariks Roman, und heilig. In diesem Spannungsfeld des sich erinnern Wollens und Müssens und der Sehnsucht danach, alles hinter sich zu lassen, sich zu befreien vom Ballast der Vergangenheit, bewegen sich seine Figuren. Und so beginnt, wie sollte es anders sein, dieser Roman mit einer Erinnerung.
Zwei Jungen am äußersten Rand einer Steilküste. Der eine mit braunen Locken ganz vorn. Der andere fast neben ihm. Auch er hat Locken, nur dunklere, kürzere. Sie stehen da wie Späher, wie Möwen. Als würden sie gleich abheben und fliegen. Über die Kante in eine andere Welt.
Bei dem einen Lockenkopf handelt es sich um einen gewissen Felix. Ein unberechenbarer und extrovertierter Heranwachsender, den der Abgrund magisch anzuziehen scheint. Der andere ist der namenlose Ich-Erzähler, den solche Neigungen und Obsessionen ebenso schockieren wie faszinieren. Beide verbindet eine spannungsreiche, immer auch etwas gefährlich wirkende Freundschaft. Allzu oft hat der Charismatiker und Gefahrensucher Felix mit seiner manipulativen und provokanten Art den Freund in Gefahr gebracht, gedemütigt, beleidigt, aber auch herausgefordert und aus der Komfortzone seiner süddeutschen Mittelstandsexistenz gelockt. So auch jetzt, auf der Gegenwartsebene des Romans. Gerade bewegt sich das Leben des Erzählers in berechenbaren Bahnen mit Job und Freundin und gemeinsamer Zukunft. Da erreicht ihn die Nachricht, dass der Freund bei einer Reise in Kambodscha spurlos verschwunden ist. Er müsse nach Felix suchen, fordert dessen verzweifelte Mutter.
Das würde Felix gefallen. Eine Szene nach seinem Geschmack, als hätte er alles geplant. Wie ein Regisseur, Licht und Kamera eingestellt, die Figuren angeordnet, ihnen Text gegeben, Anweisungen erteilt, wann wer wen berührte, packte, zu weinen begann. »Ich muss wissen, was mit ihm ist«, sagte seine Mutter, ließ er sie sagen. »Wenn ihn einer finden kann, dann du.« Sie hatte recht, er hatte recht. Ich war die perfekte Besetzung.
Die Spurensuche des Ich-Erzählers nach seinem verlorenen Freund im fernen und fremden Kambodscha bildet den einen Erzählstrang des Romans. Der andere ist die Entwicklungsgeschichte ihrer ambivalenten Freundschaft. In Rückblenden werden nach und nach die Motive für die gegenwärtige Odyssee des Protagonisten durch das südostasiatische Backpacker-Paradies freigelegt, die natürlich irgendwann zu einer Art Selbstfindungstrip wird. Das ist alles durchaus erwartbar und hätte gründlich schiefgehen können, wenn nicht Friedemann Karik mit großer Fabulierlust und erzählerischer Werf zu Werke gegangen wäre. So spielt er immer wieder mit den Erwartungen seiner Leser, schreckt weder vor Klischees noch vor Cliffhängern zurück und liefert nebenbei das Porträt einer Generation von gut vernetzten Globetrottern, die die entlegensten Winkel der Erde mit einem Lonely Planet im Gepäck erkunden und sich darüber beschweren, dass andere in ihrem Alter das Gleiche tun wie sie. Über 2 Milliarden Menschen verreisen inzwischen jährlich, beklagt sich einer der temporären Aussteiger, den der Ich-Erzähler auf seiner Suche in Kambodscha begegnet.
Der ganze Planet brummt von unseren Bewegungen. Wir sind wieder zu Jägern und Sammlern geworden. Aber nicht um zu überleben, sondern um zu erleben. Am liebsten in armen Ländern, wo man sich viel mehr leisten kann als zu Hause. Man reist sich reich und eine ganze Industrie kassiert. Flüge, Mietwagen, Rucksäcke, Trinkflaschen, Moskitonetze, Reiseführer, Apps, Webseiten. Genau wie in Kriegen verdienen viel zu viele Leute daran. Deshalb frisst dieser Krebs sich weiter in die Welt. Und genau die, die ihn am meisten hassen, verbreiten ihn am schnellsten.
Immer weiter ins Abseits, auf menschenleere Inseln, wo alte Hippies und junge Nerds in Bungalows leben und bewusstseinserweiterndes Gebräu rituell konsumieren, gerät der einsame Sucher und stößt nicht nur auf die Spuren seines verschollenen Freundes, sondern auch auf die Zeugnisse des Massenmordes, den Pol Pot und die Roten Khmer mit unfassbarer Brutalität am eigenen Volk verübten. Von Touristen werden die Gräuel der Vergangenheit erfolgreich verdrängt, heißt es an einer Stelle. Ein Besuch auf den Killing Fields bei Phnom Penh müsse genügen. Und auch die Einheimischen seien nicht sonderlich daran interessiert, sich ihre Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Ein Land ohne Gedächtnis, lässt Karik seinen Ich-Erzähler resümieren, der über ein Massengrab stolpert und seinen eigenen Erinnerungen nicht zu entkommen vermag.
Jede Gesellschaft, die so etwas erlebt hat, ist auf Verdrängung gebaut, weil die Täter die Väter, Nachbarn, Freunde waren. Und weil man mit ihnen weiterleben muss. In einer traumatisierten Gesellschaft beschäftigt man sich mit allem, nur nicht mit der Frage, wie es passieren konnte. Weil die Antwort alle Wunden wieder aufreißen würde. Und nur ehrlich wäre, wenn sie auch beinhaltete, dass es wieder passieren könnte. Es kann immer wieder passieren.
Erst am Ende des Romans nimmt der titelgebende Dschungel konkrete Gestalt an, wenn Kariks Protagonist sich dorthin durchschlägt, wo tatsächlich kein Lonely Planet Autor mehr hinkommt, in den verminten Urwald des Landes. Hier wird er wie Indiana Jones über Abhänge klettern, mit Schlangen kämpfen und schließlich erfahren, was es heißt, ultimativ frei zu sein. Spannend bleibt dieser Roman, dessen Ende man nicht verraten darf bis zum Schluss. Auch wenn Friedemann Kariks Reflexionen oft etwas redundant und seine Beschreibungen gelegentlich zu ausführlich ausfallen, Kürzungen hätten da gut getan, sein Romandebüt bietet überraschende Wendungen, präzise Beobachtungen und vor allem eine lebendige Sprache, die den Leser bei der Stange hält. Ein zeitgeistiger Abenteuer-, Reise- und Entwicklungsroman, der motivisch gut gearbeitet ist und die Suchbewegung des Ich-Erzählers im Gestern und Heute als dramaturgisches Mittel nutzt. Ein lesenswerter Romanerstling also, in dem Freundschaft als Herausforderung begriffen wird.
Ralf Gerstenberg über den Roman Dschungel von Friedemann Karich, der im Uhlstein Verlag veröffentlicht wurde. We would never gonna break until we broke in two. I'm not gonna hide, not gonna lie about anything. It's not the same, 'cause people change, your life ain't standing still. You know, you never go, you never go for it. Es ist nicht so, dass Helga Bürster noch nie etwas veröffentlicht hat. Sie schreibt Hörspiele, Theaterstücke, Kriminalromane und Bücher über das Oldenburger Land, wo sie aufgewachsen ist und heute noch lebt. Nun aber hat sie ihren ersten, man könnte sagen, echten Roman veröffentlicht. Dass die 58-jährige Debütantin mit ihrem Buch Luzis Erbe dann auch gleich den Spitzentitel im Herbstprogramm des Inselverlags stellt, ist dann doch sehr ungewöhnlich. Katrin Krämer hat mit der Autorin über den langen Weg zum eigenen Roman gesprochen.
Diesen Romanstoff hat Helga Bürster schon lange mit sich herumgetragen. Eigentlich seitdem sie schreibt, erzählt sie.
Die Idee, die existiert schon ganz lange. Weil die Geschichte, also es ist ja angelehnt an die Geschichte meiner Großeltern, diese Geschichte, die gibt es ja.
Diese Geschichte von einer Liebe, die es nicht geben durfte, existierte aber nur in Bruchstücken. Es war eine Liebe, für die man erschossen oder gehängt werden konnte. Im Roman heißen die Großeltern Luzi Kosenbusch und Jurek Masur, die Tochter des örtlichen Postbeamten und der polnische Zwangsarbeiter, der 1940 hierher verschleppt wurde, verlieben sich ineinander. Und diese verbotene Liaison bleibt nicht folgenlos. Luzi wird schwanger und muss sich vor den Dorfbewohnern verstecken.
Sie übte sich im Unsichtbarmachen und kriegte das schon ganz gut hin. Keiner hatte nach ihr gefragt, niemand vermisste sie. Die Geschichten über sie waren auserzählt und anderen gewichen, zum Beispiel denen über den Gauleiter, der das Dorf besuchen kam. Er kannte den Führer persönlich und überbrachte Grüße von so weit oben, dass allen ganz schwindlig wurde. Insofern konnte Luzi dem hohen Besucher dankbar sein, denn im Schatten seiner Lichtgestalt verblasste alles andere.
Eine Szene, die so gewesen sein könnte. Helga Bürster wurde 1961 geboren und ist in Dötlingen, wo der Roman spielt, aufgewachsen. Gelegen zwischen Bremen und Kloppenburg zieht das schmucke Dorf heute mit seinen Galerien und Cafés Touristen an. Die norddeutsche Bauernhausarchitektur hat es auch den Nationalsozialisten angetan. Und so wurde Dötlingen 1936 zum NS-Reichsmusterdorf ernannt. Dieser Teil der Dorfgeschichte beschäftigt die Bewohner mehr oder weniger bis heute. Helga Bürster spürte schon früh, dass in ihrer Familie etwas nicht stimmte, dass man nicht in die Dorfgemeinschaft passte.
Das Dorf vergaß viel, die Besuche des Gauleiters und die verräterischen Filme, auch die gefällten Eichen und so manche Heimtücke. Luzis Frevel jedoch, der schwelte weiter. Der saß hier bis zuletzt im Nacken. Aufgrund dieser Beziehung war die Familie auch bis Anfang der 60er Jahre staatenlos. Und auch sich dann wieder einzubürgern, wieder deutsch zu werden, das ist eben dieses ganz normale Einbürgerungsverfahren gewesen. Da wurde nicht gesagt, okay, ihr kriegt jetzt wieder die Staatsbürgerschaft, sondern dieses ganze Prozedere musste durchlaufen werden. Und dass darüber geschwiegen wurde, also ich konnte auch niemanden dann fragen, erzähl mal ein bisschen mehr darüber, da wollte keiner drüber reden. Also das hat mich dann schon angepiekst.
Helga Bürsters Großvater Marian Stajak hatte seine Frau und die drei Kinder Anfang der 50er Jahre verlassen. Auch das ein Tabu, über das weder die Großmutter noch die Mutter mit ihr sprechen wollten.
Ich habe ja viel recherchiert, ich habe mit ihnen gesprochen, aber sie haben mir natürlich nicht alles verraten. Vieles weiß ich bis heute nicht und das sind Stellen, in dem Roman, die ich mir dann ausgedacht habe, wo ich mir überlegt habe, wie könnte es denn gewesen sein?
Für die Autorin wird die Verschlossenheit der Familie zur literarischen Projektionsfläche. Im Roman arbeitet sich Luzis Enkelin Johanne Bürsters alter Ego am leitmotivischen masurschen Schweigen ab. Wer dauernd fragt, hat wohl zu viel Zeit und zu wenig Arbeit, so lautet die Devise.
Müßiggang war was für die da oben, geradezu lächerlich. Und was das andere betraf, das mit der Liebe, das fiel unter das masursche Schweigen. Das war nur ein Phantomschmerz und Johanna wusste schlichtweg nicht, wie das ging. Kein Masur wusste das. Glück war etwas, für das sie absolut kein Talent besaß.
Der Roman beginnt mit Luzi Masurs Tod. Während Johanne trauert, kommen viele Kindheitserinnerungen in ihr hoch. Und es wird ihr schmerzlich bewusst, dass Luzi, die masurische Matriarchin, nicht nur eine große persönliche Lücke in ihrem Leben hinterlässt, sondern auch die vielen drängenden Fragen endgültig unbeantwortet bleiben werden.
Das ist die goldene Kiste.
Auch der Inhalt der goldenen Dose, die Johanne sich nach Luzis Tod endlich zu öffnen traut, lüftet die Geheimnisse nicht.
Da sind solche Sachen drin.
Weder Johanne noch Helga Bürster finden hier zwischen Fotos, Briefen und Dokumenten die ersehnten Wahrheiten.
Also so war halt die Spurensuche. Jedes kleine Fitzelchen habe ich umgedreht und geguckt, ob da irgendwas zu finden ist.
Helga Bürster hat in Luzis Erbe die Zeitebenen zu einem großen, stimmigen Ganzen miteinander verwebt. Sie erzählt die unglaubliche und sehr bedrückende Geschichte von Luzi und Jurek, trotzdem mit großer Leichtigkeit. Auf eine wunderbare Art, schnörkellos, aber äußerst kontrast- und bilderreich. Luzis Erbe hat sie zum größten Teil in ihrem kleinen Schreibrefugium verfasst, ein paar Kilometer von Dötlingen entfernt, in einem Wohnwagen, inmitten von Wiesen und Schafen. An deren Geblöke hat sie sich mittlerweile gewöhnt. Zu Hause, wo die Familie immer irgendein Anliegen hat, ist es für sie schwieriger, die nötige Konzentration zum Schreiben zu finden.
Ich kann dann so gar nicht haben, wenn so ganz viele Einflüsse von außen kommen, sei es, dass das Telefon klingelt oder ich gucke in den Garten und denke, oh Gott, du könntest auch mal wieder Rasen mähen oder sowas.
Gut 3 Jahre hat sie gebraucht, um Luzis Erbe schreiben zu können. Ein Exposé schickte sie im Sommer 2018 an eine Berliner Agentin, die sofort begeistert und vom besonderen Erzählton der Geschichte fasziniert war. Gleich mehrere Verlage zeigten sich interessiert. Und dann kam die erlösende Nachricht.
Ich saß mit meinem Mann beim Griechen. Wir haben gegessen. Da kriegte ich eine Mail, dass Surkamp Insel Verlag das haben möchte. Das war, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, dann kriege ich schon wieder eine Gänsehaut. Das war natürlich der absolute Moment. Das war einfach toll. Das ist wirklich der Sechser im Lotto.
Ein Sechser im Lotto, das ist Luzis Erbe auch für uns Leser. Wer mit einem großen Schweigen aufgewachsen war, dem verschlug es die Sprache, heißt es im Roman. Für Helga Bürster trifft das zum Glück nicht zu.
Katrin Krämer über Helga Bürsters Roman Luzis Erbe, der im Inselverlag erschienen ist. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von Dennis Utlu, Isabel Bogdan, F.C. Delius und Friedemann Karich. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de und der SWR 2 App. Die Musik kam heute von Emma Elisabeth und ihrem Album Melancholic Milkshake. Für die Technik dieser Sendung war Johanna Feger zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Too many things in the way of taking a leap.